Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, ja. Ha. Hi. Ja, super. Ja, herzlich willkommen zum Quasselschacht. Es ist wieder soweit. Es ist Freitag. Wir gehen ein bisschen in die Retro-Welle. Wetten, das stand wieder vor der Tür. Und ich habe es mir so ein bisschen angeschaut. Ich habe den Anfang verpasst. Ich war mit den Hunden spazieren und kam dann wieder zurück. Und ja, ich muss meiner Freundin tatsächlich recht geben. Also der Thomas Kretschel ist schon ganz schön alt geworden. Er ist fahrig. Er faselt so ein bisschen merkwürdiges Zeug. Ne? Er ist jetzt halt auch 72, ja. Was mich zum Beispiel sehr gestört hat, sein Gebiss hat nicht richtig gepasst. Ja. Er hat scheinbar ein neues Gebiss bekommen und das hat nicht richtig gesessen. Der hat die ganze Zeit so gesprochen, als wäre das ganz frisch. Ekelhaft. Also kann ich nicht hören, sowas. Ich mag es einfach nicht. Und das war schon mal das Erste, was mich genervt hat. Und dann hat er auch so Sprüche gemacht über Influencer und so, ja, wo man dann einfach sich denkt, ja gut, hätte man vor 10 Jahren noch machen können, solche Scherze. Jetzt gehören Influencer aber auch zu unser aller Leben dazu. Und es ist für uns ja nichts Besonderes mehr. Nur weil das jetzt für Thomas Gottschalk noch was Besonderes ist und was Außergewöhnliches ist. Einfach stehen geblieben. Ja, er ist einfach in der Zeit stehen geblieben. Und ich habe jetzt zum allerersten Mal gemerkt, dass auch ich meine Kindheit nicht damit zurückholen kann, ja, oder künstlich verlängern kann, indem ich mir solche Sendungen anschaue, wie zum Beispiel Wetten, dass, aufgewärmt mit den gleichen alten Witzen wie damals. Dann kommt zum Beispiel auch noch Bully Herbig zu Besuch, der genauso Dad-Jokes gemacht hat, wie das früher immer eben in den 80er, 90er Jahren bei Wetten, dass gang und gäbe war, wo ich mir einfach denke, nee, das muss alles nicht mehr sein. Ja? Also man merkt jetzt wirklich, die Zeiten ändern sich und das ist klar, also ich meine, der hat angefangen, er hat die Show übernommen von Frank Elsner, dem Gründer und Erfinder von Wetten, dass. Und das war im Jahr 1987, ja, also Frank Elsner hat das, ich glaube 1981 wurde die Show zum ersten Mal ausgestrahlt, hat das also 6 Jahre selbst moderiert, hat es dann Gottschalk übergeben. Das war 1987 und da war Thomas Gottschalk 37 Jahre alt. Stelle man sich das nochmal vor, ja, ein junger Kerl und ich war damals 8 Jahre alt, ja, und bin ja dann förmlich mit Thomas Gottschalk aufgewachsen, ja. Ich war damals also 8, er 37, ich bin jetzt 43 und er ist 72, ja. Also ich meine, wenn man sich alleine diese Zahlen schon mal reintut, dann ist relativ schnell klar, dass das irgendwie nicht mehr so wirkt, ja, und das ist ja auch, mir geht es ja genauso, kennt ihr vielleicht auch, ich wollte meinen Kindern mal diese guten, alten Walt Disney Filme mal zeigen, die kannst du dir heute nicht mehr anschauen. Meine Kinder haben mich angeschaut und gesagt, mit dem Scheiß bist du groß geworden. Das ist ja schrecklich. Und ich musste ihnen tatsächlich recht geben. Es war wirklich schrecklich. Man kann sich das nicht angucken. Ja, ganz, ganz bitter. Klar, ich habe natürlich da ein anderes Kindheitsbild. Ich sehe natürlich die Gummibärenbande, ich finde das fantastisch, oder die Schlümpfe oder Pumuckl. Das sind so Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin, die gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch Pikachu, Pikachu und so eine Scheiße einfach. Für mich ist das einfach alles Scheiße, aber vielleicht ist das gar nicht alles so Scheiße, wie ich das denke. Ich muss mal ein bisschen Lärm machen. Sondern ja, es ist halt einfach eine andere Zeit. Ne? Mir tun die heutigen Kinder manchmal leid, weil ich denke, ihr habt so geile Sendungen und Serien gar nicht mehr wie wir früher. Wollen die aber auch vielleicht nicht. Und ich habe da so ein bisschen verschobenes Idealbild, ja, weil meine Erinnerungen einfach auch damals stehen geblieben sind. Und wenn man sich diese ganzen Sendungen heute anschaut, also die Gummibärenbande ist zum Beispiel eine absolute Drecksqualität, muss man einfach mal so sagen. Also Videoqualität unter aller Sau. Und das Gleiche gilt natürlich auch für alles andere. Ich meine, Asterix und Obelix, das war damals auch von Hand gezeichnet. Das sah beschissen aus. Ja? Heute ist das alles animiert und ist viel, viel schöner gezeichnet. Also klar, die Zeiten ändern sich. Heute ist halt eben, wie gesagt, Pikachu. Muss man mit leben. Ich bin froh, dass ich in meiner Zeit aufgewachsen bin. Meine Kinder sind wahrscheinlich froh, dass sie in der jetzigen Zeit aufgewachsen sind. So ist das jetzt nun mal. Aber nochmal zurück zu Thomas Gottschalk. Ich glaube, die Wetten haben einen jetzt auch nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Generell, also
ich weiß noch, ich lag dann im Bett und da sagt meine Freundin, tja, puh, das ist unseren Eltern früher aber nicht passiert, dass die noch vor dem Ende der Sendung schon im Bett lagen. Ja, wir sind beide eingepennt, also es hat uns nicht wirklich vom Hocker gerissen. Wir sind beide vorzeitig eingepennt, dann wieder wach geworden und gesagt, komm, lass stecken, mach den Scheiß aus, wir gehen ins Bett. Also ich weiß nicht, ob ich mir in Zukunft, ich glaube, die machen das ja jetzt generell immer noch mal so einmal im Jahr oder so, weiß nicht, ob ich mir das noch mal antun werde. Es waren die letzten ein, zwei Male schon mal nicht mehr so, aber ja, also ich denke, wenn Michelle Hunziker nicht gewesen wäre, die hat da einige Kohlen aus dem Feuer geholt, ist wirklich gut gemacht. Und Thomas Gottschalk dann einfach auch noch mal hier so Dad-Joke-mäßig unterwegs gewesen und hat immer und immer wieder auf Eros Ramazzotti angespielt und blöde Witze gemacht und es ist halt einfach irgendwann mal ausgekaut. Ne? Der Gag ist nun mal eben vorbei. Den muss man, der wird nicht besser, wenn man ihn immer und immer weiter wiederholt. Ja gut. Was ich jetzt noch nachgelesen habe, als ich bei meinen Recherchen, habe ich jetzt mitbekommen, da ein kleiner Side-Fact, sage ich mal, dass Thomas Gottschalk damals pro Folge 100.000 D-Mark Gage bekommen hat und galt damals eben praktisch jahrzehntelang als die bestbezahlte deutsche Persönlichkeit. Das wusste ich auch nicht, fand ich also ziemlich krass. Wer noch da war, war Robbie Williams, auch ein alt gewordener Star. Ja? Komisch, der war damals nur etwas älter als ich in meiner Jugend und jetzt ist er halt grauhaarig. Gut, kann ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, weil das trifft auf mich auch zu. Aber klar, er ist alt geworden, das fällt einem auf. Ist aber jetzt auch nicht ganz so, so schlimm. Was ich nur ein bisschen nervig fand, und das ist ein Problem, das zieht sich durch die gesamte Geschichte von Wetten, dass durch die fast 40-jährige oder durch die über 40-jährige Geschichte, nämlich, dass alle wirklich die großen, großen Topstars, die müssen immer irgendwann so eine halbe Stunde nach ihrem Auftritt, müssen die zum Flieger. Ja, also John Malkovich zum Beispiel, der auch da war, der musste nicht zum Flieger. Ich weiß jetzt nicht, wo der noch hinfliegt nachts, ne? Aber Robbie Williams, der musste da auf jeden Fall noch zum Flieger und das muss noch um 21 Uhr sein. Sorry, ich glaube das nicht. Ja, ich glaube euch das nicht. Die haben da einfach keinen Bock drauf, den ganzen restlichen Abend zu sitzen und sich eine Traktorwette oder rohe Eierwette nach der anderen anzuschauen. Ja, die sagen dann einfach, komm, hier, ne? Also ich will richtig fett Gage, dann komm, ich mach hier ein bisschen Promotion, mach meine neue Single, ne? Sing irgendwas, was sich so anhört wie meine alten Top-Hits, ja, aber in neu. Und ja, dann mache ich hier noch so Quatsch da mit so einer Wette, das mache ich dann noch mit. Und so 10 Minuten später, ne, da sagst du dann, der muss zum Flieger oder irgendwas. Lass dir was einfallen, dann verpiss ich mich, ja. Und das nervt mich so ein bisschen, dieses von oben herab einfach, ja. Es ist eine der erfolgreichsten europäischen Sendungen der letzten 40 Jahre. Es ist eine der größten Sendungen Deutschlands auf jeden Fall in der Unterhaltungsbranche. Jeder, der Rang und Namen hat, war dort gerne gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, weil es auch hier wieder mein Weltbild zerstört, wenn zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wer das alles war, aber es gibt wirklich ganz, ganz große Stars, die sich dann dahin stellen, nachträglich und im amerikanischen Fernsehen in Saturday Night Sendungen dann sagen, ja, da war ich hier bei diesem Wetten, das in Deutschland, also das war vielleicht mega cringe, das war total peinlich und absolut abgedreht und so eine Scheiße habe ich noch nie erlebt. Das hat zum Beispiel Tom Hanks gesagt. Ne? Den habe ich mal gesehen in der Saturday Night Show, der dann massiv über die Wetten, dass Sendung hergezogen hat und generell über die dummen Deutschen und so. Und dann denke ich mir einfach, nicht so gut. Ne? Sollte man nicht machen. Wie gesagt, hat einen wesentlichen Anteil daran, dass ihr überhaupt in Deutschland auch die Kinokassen gefüllt bekommen habt, weil das, wie gesagt, Werbung war ganz Deutschland und das sind immerhin 80 Millionen Menschen, haben Samstagabend vorm Fernseher gesessen und haben sich Wetten, dass angeschaut und ja, gut, aber ist ein anderes Thema. Es ist auf jeden Fall Zeitgeschichte. Meiner Meinung nach könnte man damit jetzt aufhören und wir hatten das hier schon mal. Ich habe das hier schon mal im Podcast behandelt, das Thema, dass das jetzt so ein Trend ist, dass da jetzt diese ganzen alten Sendungen alle wieder aufgekocht und aufgewärmt werden, hauptsächlich von RTL, wo ich sagen muss, nee, komm, also spätestens jetzt am Samstag habe ich einfach gemerkt, es ist nichts mehr. Ne? Die guten alten Zeiten bringst du damit nicht zurück, die verlängerst du auch nicht künstlich damit, sondern das Thema ist einfach durch und ja, ich glaube, ich werde es mir nicht mehr anschauen. Ne? So, was ich mir anschaue, und da muss ich ein kleines Diskussionsthemachen aufmachen, ich habe das letzte Woche angerissen, ich habe es im Titel reingepackt und habe es am Ende der Sendung angerissen, aber eben auch nur angerissen, und zwar natürlich die Weltmeisterschaft in Katar. Es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich bin mit meinen Aussagen nicht ganz diesem großen Thema gerecht geworden, weil ich natürlich auch sehr hart Partei ergriffen habe, ohne aber das Gesamte zu beleuchten. Um es jetzt aber mal so auszudrücken. Die Weltmeisterschaft in Katar, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, die hätte so gar nicht stattfinden dürfen. Trotzdem hier auch nochmal meine Meinung untermauern wollend, muss ich sagen, das ist von Funktionären der FIFA entschieden worden. Das ist von den Funktionären und Politikern in Katar entschieden worden, besprochen worden. Es gab Bewerbungsphase, es wurde dann ausgewählt und Katar hat den Zuschlag bekommen. Alles, was danach passiert ist, hätte natürlich nicht passieren dürfen. Es sind 6.500 Menschen beim Bau der gesamten Stadien und auch beim Bau der Infrastruktur, also zum Beispiel der Hotels und so weiter im Umkreis dieser Stadien, ums Leben gekommen unter den erbärmlichsten Bedingungen, menschenunwürdigen Bedingungen, mussten sie arbeiten, unterbezahlt und sind, wie gesagt, bei diesen ganzen Bauarbeiten in den letzten 10-12 Jahren ums Leben gekommen. Und das sind schreckliche, schreckliche Dinge, vor denen wir als Westen wieder die Augen verschlossen haben. Der ein oder andere Investigativreporter hat dann mal darüber berichtet. Dann kam das mal für 2 Tage in den Nachrichten und dann war das auch wieder weg. Dann ging es wieder um andere, wichtigere Themen. Und deswegen sage ich, das ist das, was ich letzte Woche gemeint habe. Ich kann jetzt nicht den Moralapostel spielen, weil es war seit 12 Jahren bekannt, was da vor sich geht. Und niemand hat etwas dagegen gemacht. Wir alle haben nichts dagegen gemacht. Keiner von uns hat darüber gesprochen. Und die Funktionäre des DFB, des Deutschen Fußballbundes, übrigens der größte Sportverband der Welt, hat auch nichts dagegen gemacht. Und alle haben es zugelassen und gefühlt wird diese Kritik und dieses Thema Weltmeisterschaft in Katar dieses Jahr, also im Jahr 2022, ganz, ganz massiv angegangen, wo ich sage, ja, jetzt ist aber doch alles fertig. Jetzt sind doch alle Stadien schon längst gebaut. Die Infrastruktur rundherum ist schon da. Die Menschen sind schon alle begraben. Ja, es gibt schon Todestage, die schon dort passiert sind von diesen ganzen Menschen, die da gestorben sind. Warum müssen wir denn jetzt diese Kiste nochmal ausgraben? Jetzt ist es doch zu spät. Jetzt nicht mehr den Moralapostel spielen. Das hätten wir vorher machen müssen. Und ich habe jetzt auch Interviews gehört, zum Beispiel von unserem deutschen Erfolgstrainer Jürgen Klopp, der ja in der Premier League in England tätig ist, der auch gesagt hat, bei dieser ganzen Debatte um diese One-Love-Binde, um das nochmal kurz zu beleuchten, und zwar gab es mehrere europäische Verbände, die gesagt haben, wir haben hier eine Binde, eine Kapitänsbinde, die ja immer der Mannschaftskapitän tragen muss. In Deutschlands Fall ist das Manuel Neuer, der Torhüter. Die hat Regenbogenfarben, One Love, steht natürlich alles für die LGBTQ-Szene und auch für Diversität natürlich, also für all das, was in Katar praktisch mit Füßen getreten wird. Das ist aber jetzt keine Sache, die man wegen Katar macht, sondern das ist einfach ein politisches Statement, weil es einfach in der heutigen Zeit viel zu spät von der Menschheit, von der Gesellschaft angenommen wird und endlich mal zu Recht auch thematisiert wird. Und das wird aber auch schon seit Jahren und auch schon in den letzten 2-3 Turnieren, Fußballturnieren, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gelebt. Ja, das hat nichts mit Katar zu tun. Jetzt prallen hier allerdings zwei Welten aufeinander, weil es in Katar eben diese Menschenrechte nicht gibt. In Katar ist Homosexualität strafbar und wird mit Gefängnisstrafen geahndet. Und das ist einfach eine Sache, wo man sagt, wir alle als westliche Länder, als europäische Länder, wir alle schreiben uns auf die Fahne, dass wir Diversität leben, dass wir offen sind, eine offene Gesellschaft und jeden akzeptieren. Ja, also wirklich die große Akzeptanz steht bei uns absolut im Vordergrund. Und seit vielen, vielen Jahren ist auch nicht nur die deutsche Nationalmannschaft mit Anti-Rassismus-Kampagnen, Anti-Sexismus-Kampagnen, Anti-Homophoben oder Homophobie Kampagnen, wie auch immer, sich dafür stark macht. Und ja, jetzt reisen wir nun mal eben nach Katar und dort ist das denen alles scheißegal. Dort ist das eben nicht so. Die sind homophob, die sind fremdenfeindlich, die sind rassenfeindlich, sexualfeindlich, frauenfeindlich, die sind alles, was man sich so vorstellen kann. Ja, und jetzt ist es eben so, dass die ganzen europäischen Länder gesagt haben, wir wollen jetzt diese Binde tragen, um ein Zeichen zu setzen auch. Und zu dem ganzen Quatsch, der im Vorfeld schon passiert ist, mit Reportern, mit Aussagen von katarischen Funktionären, kommt jetzt noch dazu, dass die FIFA, also der Fußball-Weltverband, gesagt hat, nein, ihr tragt nicht die Armbinde. Die ist verboten. Die werdet ihr nicht tragen, weil wir als FIFA vorgeben, und das ist schon immer so, das steht bei uns in den Regeln drin, wir geben vor, welche Binden ihr tragt. Und da tragt ihr eben neutrale Binden. Ja? Farbig neutral. Die muss ich von eurem Trikot absetzen. Die muss also eine andere Farbe haben als euer Trikot, damit man die natürlich leicht erkennen kann, weil das Schiedsrichterteam muss eben auf einen Blick sehen können, wer von den ganzen Spielern trägt denn jetzt die Armbinde und ist somit der Mannschaftskapitän und somit mein Ansprechpartner. Und wir stellen diese Binde. Und ihr werdet nicht diese One-Love-Binde tragen, sonst gibt es Sanktionen. Zunächst hieß es, es gibt dann eine gelbe Karte. Später sagt unser Bundestrainer Hansi Flick, ja gut, dann hätte halt einmal der Manuel Neuer die gelbe Karte dafür kassiert, hätte dann aber damit gespielt. Beim nächsten Mal bekommt der Thomas Müller eben die Kapitänsbinde. Dann hätte der halt eine gelbe Karte kassiert. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich glaube, nach der dritten gelben Karte ist ein Spieler für ein Spiel gesperrt. Das ist schlecht bei einem Turnier wie eine Weltmeisterschaft. Es gibt in der Vorrunde jetzt nur 3 Spiele, ja, die man bestreitet und dann ist die Gruppenphase schon vorbei, wenn man da zu viele gelbe Karten hat. Ich glaube, 2 gelbe Karten reichen schon, dann ist man gesperrt. Und dann will man natürlich keine gelbe Karte für sowas. Ja. Und dann kam aber auch noch die Aussage, dass es Sanktionen geben wird und man wusste jetzt auch nicht genau, wie sehen die aus. Sind es wirklich nur gelbe Karten oder wird es noch drastischere Strafen geben? Man weiß es nicht ganz genau. Also haben sich dann kurz vor WM-Beginn 7 Fußballverbände dazu geeinigt, dass sie die Binde nicht tragen. So, und das ist jetzt natürlich das Schlimmste, was hätte passieren können. Zum einen das Verbot der FIFA und zum anderen, dass dann eben auch alle eingeknickt sind. Und dazu hat Thomas Hitzlsperger etwas gesagt. Ich habe ein Interview von ihm gesehen. Wer ihn nicht kennt, Thomas Hitzlsperger ist ehemaliger Fußball-Bundesliga-Profi, hat beim VfB Stuttgart gespielt, ist dort deutscher Meister geworden und war aber auch deutscher Nationalspieler. Und Thomas Hitzlsperger ist meines Wissens nach der erste bekannte Fußball-Profi, der sich zur Homosexualität bekannt hat, ist ja immer noch ein großes Geheimnis. Also gefühlt gibt es in ganz Fußball-Deutschland Millionen von Männern, die Fußball spielen, aber nur Thomas Hitzlsperger ist homosexuell. Ist das Zufall? Ich glaube nicht. Es ist immer noch verpönt, keiner traut sich darüber zu sprechen. Und Thomas Hitzlsperger wurde natürlich dann aufgrund dieser ganzen Debatten natürlich angesprochen und er war auch gerne bereit, natürlich ein Statement davon dazu zu diesem Thema abzugeben. Und er sagt halt auch, die ganzen Kampagnen, die ganzen Antirassismus-Kampagnen, die die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg, das ist alles schön und gut, wenn man auf seinem Trikot stehen hat, United World und United Colors und sowas. Aber beim kleinsten Veto, beim kleinsten Widerstand, wenn die FIFA sagt, nee, das zieht er nicht an, sonst gibt es eine gelbe Karte, sofort knickt man ein. Und das ist natürlich das Schlimmste, was hätte passieren können und dürfen. Das heißt, der DFB wird jetzt gar nicht mehr ernst genommen. Ja, und gerade Thomas Hitzlsperger, der natürlich als Homosexueller sagt, also ganz ehrlich, diese ganzen Kampagnen, die machen, ob das Rassismus ist oder Homophobie, das spielt jetzt mal keine Rolle. Aber das wird jetzt Jahre dauern, bis man so eine Kampagne der deutschen Nationalmannschaft wieder für ernst nehmen kann. Ja, weil man ja weiß, es geht nur bis zu einem gewissen Grad, unterstützen wir das. Ja, wenn es aber jetzt hier ums Sportliche geht, dann ist hier nichts mehr mit LGBTQ. Dann lassen wir das mal schön, ne? Dann tragen wir unsere schwarz-gelb karierte Kapitänsbinde, weil die ist neutral. Ja, dann wollen wir jetzt hier aber auch nichts Politisches machen. Ja, schwierig. Wenn man sich auf dieses Gebiet begibt, und das hat der DFB nun mal vor vielen Jahren schon, dass man sich für politische Themen einsetzt, für gesellschaftliche Themen einsetzt und stark macht, dann muss man meiner Meinung nach auch den Arsch in der Hose haben, diese Themen dann aber auch zu vertreten, wenn jemand kommt und sagt, nein, dann muss man die Diskussionen auch ertragen und sagen, doch, Kollege, entweder wir spielen mit dieser Kapitänsbinde, ja, weil wir ein Zeichen setzen wollen, oder ihr macht euer Turnier ohne Deutschland, ohne eines der erfolgreichsten Nationalmannschaften aller Zeiten. Ja, wir sind 4-mal Weltmeister geworden und wir sind 3-mal Europameister geworden. Ja, wenn ihr uns nicht dabei haben wollt, wegen einer Armbinde, kein Problem, dann reisen wir ab. Und diesen Mumm hat die deutsche Nationalmannschaft eben auch nicht gehabt. Und genauso hätte es Frankreich, Spanien, Portugal, England, ich will niemanden vergessen jetzt, aber wenn allein diese 4, 5 Mannschaften alle gesagt hätten, nein, wir spielen mit der Binde oder wir fliegen, dann hätte die FIFA massiven Druck gehabt. Und dann weiß ich nicht, ob das Turnier hätte stattfinden können. Ist ja alles schon vorgeplant, ja? Klar, die ganzen Werbepartner, die ganzen Fernsehsender, die sagen, pff, ich übertrage doch die Spiele nicht, ne? Wer hätte überhaupt spielen sollen? Also ich meine, da wird dann angepfiffen, Deutschland gegen Japan, ist die deutsche Mannschaft gar nicht mehr da, ist schon abgereist, ja? Ja, wie will man das Turnier machen? Hätten die jetzt alles neu gemacht, alles neu umstrukturiert? Absagen kannst du es auch nicht einfach. Ja, aber so setzt man eine Meinung durch, wenn man wirklich hinter einer Meinung steht. Das muss man natürlich auch sagen. Und klar, dann hätten wir auch eine ganz andere Verhandlungsposition in 4 Jahren bei der nächsten Weltmeisterschaft. Dann kann ich als Deutscher Fußballbund sagen, so pass auf, nur dass das klar ist, egal wo wir spielen, ja, egal in welchem homophoben Land wir spielen, wir als deutsche Nationalmannschaft, wir spielen in Regenbogenfarben und tragen ganz groß die Buchstaben LGBTQ+ auf der Brust. Ja? Oder wollt ihr etwa, dass wir wieder nicht mitmachen? Ja? Und dann ist mal ganz schnell so ein Turnier wie die Fußball-Weltmeisterschaft einfach ad absurdum geführt. Dann interessiert das kein Schwein mehr. Ja? Das muss man einfach mal so sagen, wenn die großen Nationen, die nun mal eben größtenteils aus Europa kommen, wenn die alle nicht mitmachen. Ja, wie interessant ist dann noch so eine Weltmeisterschaft? Und das ist natürlich das, was auch Thomas Hitzlsperger sagt, beim kleinsten Widerstand wird eingeknickt, ja, und das ist sehr, sehr schade. Und das alles dient natürlich auch nur dem FIFA-Präsidenten Infantino, der hier natürlich seine Macht auch ein Stück weit repräsentieren will, ja, und untermauern will. Thomas Hitzlsperger wurde dann gefragt, ob denn ein Verband, nämlich der größte Verband der Welt, wie ich schon gesagt habe, der Deutsche Fußballbund, ob die da nicht einen Einfluss haben auf sowas und sagen können, hier, pass mal auf, wir sind hier der größte Verband der ganzen Welt, wir haben da eine andere Meinung, lass doch mal an einen Tisch setzen. Und dann sagt Thomas Hitzlsperger, das Problem ist, natürlich wiegt das ein Stück weit, aber wenn es zum Beispiel darum geht, den FIFA-Präsidenten zu wählen, gibt es eben 211 verschiedene Nationen und somit 211 Fußballverbände, die diesen FIFA-Präsidenten wählen. Und da ist egal, wie groß der Verband ist, jede Nation hat eine Stimme. Das heißt, wenn Deutschland sagt, dich wähle ich aber nicht mehr, dann hat er halt eine Stimme weniger. Ja? Die Größe des Verbandes ist hier leider nur nebensächlich, ja, die spielt da jetzt keine Rolle. Trotzdem bin ich natürlich der Meinung, dass man eben auch als größter Verband der Welt hier sicherlich zumindest es hätte versuchen können, Diskussionen einzugehen. Ja, es ist jetzt, wie es ist. Ja, die Weltmeisterschaft hat angefangen. Und dann kommt ja natürlich auch noch das Nächste hinzu. Die Nationalmannschaft aus Iran hat das Singen der Nationalhymne verweigert. Und das aus politischen Gründen, nämlich wegen dem ganzen Kram, der zu Hause gerade passiert im Iran. Haben wir auch schon drüber berichtet, über die ganzen Frauen, die ihre Kopftücher jetzt abnehmen. Viele Menschen, die dort inhaftiert wurden. Viele Menschen, die die Todesstrafe jetzt droht, weil sie sich für die Rechte der Frauen einsetzen. Und dann kommt eine iranische Fußballnationalmannschaft und verweigert das Mitsingen der Nationalhymne, ihre eigene Nationalhymne. Und das, meine lieben Freunde, das muss man einfach nochmal ganz klar hervorbringen. Die haben ein politisches Statement, was Persönliches, von ihrem eigenen Zuhause, was Persönliches mitgebracht und als Statement diese Nationalhymne nicht mitgesungen. Dafür droht ihnen im Iran Gefängnis. Ja, die könnten alle ins Gefängnis kommen. Und was in einem iranischen Gefängnis passiert, das weiß nur Gott oder Allah, ob die da nochmal lebend rauskommen. Man weiß es nicht. Und sie haben alle mitgemacht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Statement. Bei denen geht es fast schon um Leben und Tod. Ja? Und sie haben dieses Statement gesetzt. Und der Deutsche Fußballbund sagt, also, ja gut, wenn wir da jetzt eine gelbe Karte kriegen, also pff, huiuiui, also bei 2 gelben Karten bist du ja gesperrt. Also, ja, da würde ich sagen, komm, dann scheiß auf die Binde, scheiß auf das politische Statement. Wir ziehen was an, was die uns geben. Ja, dann hinkt der Vergleich ganz schön, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Es ist schade. Und Jürgen Klopp, das, was ich vorhin schon mal angerissen hatte, der hat in einem Interview jetzt gesagt, ihr könnt jetzt natürlich auch nicht die Spieler verurteilen. Ja? Denn die Spieler, die da jetzt sind, also jetzt zu sagen, naja, ihr hättet ja alle boykottieren können. Ne? Jeder Spieler, der vom Bundestrainer angerufen wurde, vom Verband, ja, vom Fußballbund und gesagt wird, hier, wir würden dich gerne mitnehmen zur WM, hätte ja jeder sagen können, nö, nach Katar fahre ich nicht. Das ist unfair und das soll man bitte unterlassen. Und da hat Jürgen Klopp vollkommen recht. Er sagt, die Spieler, die jetzt bei der Weltmeisterschaft dabei sind, der deutschen Nationalmannschaft, die waren damals 10, als das entschieden wurde. Ja? Das waren Kinder. Die können da gar nichts dafür. Das wurde von Funktionären entschieden, von Politikern entschieden, dass die WM in Katar stattfinden soll. Da können die heutigen Spieler nichts dafür. Die haben aber, seit sie 8 sind oder 10, haben die ihr Leben lang fest daran geglaubt und gehofft und davon geträumt, einmal mit der deutschen Nationalmannschaft bei einem großen Turnier spielen zu können und vielleicht mal bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein, wo die ganze Welt zuschaut und man dann auch noch spielen darf mit dem Adler auf der Brust. Es ist der Traum eines jeden kleinen Jungen und auch jedes vieler Mädels, nicht jede, aber es ist der Traum vieler Kinder, dass sie das mal miterleben dürfen und haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, haben Freizeit geopfert, ihre halbe Kindheit geopfert, um Fußballprofi zu werden, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und jetzt bekommen sie den Anruf vom aktuellen Bundestrainer, der sagt, wir wollen, dass du mitfährst. Ist das fair, dann zu sagen, nö, aus politischen Gründen, wegen Katar und so, da sind so viele Leute gestorben, das möchte ich nicht, da fahre ich nicht mit. Nee, das ist unfair, ja, denn das steht auf einem anderen Papier. Das, was hier alles in Katar passiert, was Menschenrechte angeht, was die verstorbenen Arbeiter dort angeht. Und auf dem anderen Papier, da steht nun mal eine fußballerische Karriere, der große Traum und das große Ziel, bei einer Weltmeisterschaft mitspielen zu dürfen. Und dieser Traum, der sich jetzt erfüllt. Man hat die Qualifikation geschafft, ja, und man ist dabei. Und dann soll man jetzt gefälligst auch, wenn der Schiedsrichter anpfeift, für 90 Minuten alles geben für sein Land, für seine Nation, für seinen Fußballverband und für seine Fans, um so erfolgreich wie möglich zu sein. Ja? Und da finde ich, hat Jürgen Klopp absolut recht. Da muss man das wirklich, das muss man parallel betrachten. Ja? Das eine ist das Sportliche, das sind die Sportler, die auch gerne natürlich ein Statement gegeben hätten. Die hätten gerne ein politisches Statement abgegeben. Was sie wohl jetzt auch gemacht haben, ich habe es noch nicht gesehen, aber sie haben wohl beim Mannschaftsfoto ihren Mund zugehalten. Weiß nicht, was das jetzt Tolles bedeuten soll. Was soll das heißen? Wir halten unsere Fresse oder was? Ja, das kam dann eindrücklich bei mir an. Das ist aber auch schon alles, was sie gemacht haben. Aber wie gesagt, man darf den Spielern da jetzt nicht die Schuld geben, sondern vielmehr dem Deutschen Fußballbund, der hier viel härter hätte gegen die Entscheidung der FIFA, des Fußballweltverbandes, hätte angehen müssen. Ja, und zum Sportlichen muss ich auch ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ach, hier nochmal das Thema, ich schaue alle Spiele, weil ich ein Fußballfan bin, ich habe nur alle 4 Jahre die Möglichkeit, eine Fußballweltmeisterschaft zu schauen, ich mache das seit 1990, ja, also seit 32 Jahren und ich möchte nicht diese Weltmeisterschaft ausfallen lassen, weil die letzte war schon mega scheiße aus deutscher Sicht, ja, als Weltmeister dorthin gereist. Das erste Spiel verloren, das zweite Spiel gerade noch mit Ach und Krach unentschieden gespielt und das dritte Spiel auch wieder verloren und zum allerersten Mal in unserer Geschichte in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja? Jetzt mussten wir 4 Jahre warten, plus noch ein halbes Jahr, weil die ist ja eigentlich im Sommer, die WM, jetzt ist sie im Winter, also 4,5 Jahre warten. Und da werde ich jetzt nicht aus politischen Gründen sagen, das gucke ich mir nicht an. Weil, und da schlage ich wieder den Bogen zur letzten Sendung letzte Woche, ob ich mir das Spiel jetzt anschaue oder nicht, das verändert nichts. Ja, das muss man einfach so sagen. Und dann betrachte ich das Ganze jetzt nicht aus politischen Gesichtspunkten, sondern eben aus sportlichen. Und ich möchte gerne die deutsche Nationalmannschaft Fußball spielen sehen. Und das hat natürlich jetzt schon mal nicht geklappt. Ja, das erste Spiel, ich war auf der Arbeit, 14 Uhr, logisch, ich musste arbeiten bis 16 Uhr, da war das Spiel dann auch vorbei. Und haben sie erstmal 1-0 geführt durch einen Elfmeter von Gündogan und haben sich dann das ganze Heft noch abnehmen lassen. Und Japan, unser erster Gegner, hat 2 Tore geschossen und letztlich mit 2-1 gewonnen. Ja, also hoffentlich habt ihr auch nicht zu früh gelacht. Ja, ich habe extra mir das Lachen verkniffen, als ich das Ergebnis der Argentinier gehört habe, die gegen Saudi-Arabien 1-0 geführt haben. auch übrigens durch einen Elfmeter von Lionel Messi. Und dann noch zwei Tore der Saudis eingesteckt haben und als Verlierer vom Platz ging mit hängenden Köpfen. Da muss man schon wirklich froh sein. Ja, und ich habe jetzt am Mittwoch da noch ein bisschen reingeschaut in das Spiel der spanischen Nationalmannschaft, also unserer Gruppengegner. Ja, wir spielen ja gegen Japan, Spanien und Costa Rica. Jetzt haben wir gegen Japan verloren und nach uns kam dann die Partie Spanien gegen Costa Rica und da haben die Spanier einfach mal so, sagen wir mal, so mit 7-0 gewonnen. Ja, also die haben dann schon mal ein Statement gesetzt und am Sonntag, also übermorgen, ist Spanien dann unser neuer Gegner. So, ich empfand die jetzt, ich habe die erste Halbzeit gesehen, fand die jetzt nicht ganz so stark. Also die deutsche Mannschaft in einer Normalform müsste eigentlich gegen diese Spanier gewinnen. Aber gut, Costa Rica ist jetzt auch nicht so extrem viel schlechter. Also ja, hinkt jetzt so ein bisschen der Vergleich. Also wie gesagt, die Deutschen hätten auch gegen Japan gewinnen müssen, eigentlich rein theoretisch, aber das ist alles hinfällig. Wir müssen uns überraschen lassen. Ja, also Sonntag dann um 20 Uhr das Spiel Deutschland gegen Spanien oder Spanien gegen Deutschland, ist mir egal, wie rum das ist, wird auf jeden Fall das Highlight unserer Gruppe und vielleicht eben auch schon das Ende. Also ein Unentschieden reicht jetzt schon eigentlich gar nicht mehr. Ja, also wir müssen eigentlich gewinnen. Wir müssen jetzt zwei Spiele gewinnen und das macht es so schwierig. Wir hätten gegen Japan gewinnen müssen. Gegen Costa Rica ist der Sieg auch natürlich eine Pflicht. Und dann hätte man sich auch gegen den großen Gegner Spanien eben auch mal ein Unentschieden hätte man dann auch mal hinnehmen können. Ja, ja, jetzt müssen wir natürlich beide gewinnen. Pech gehabt, möchte ich mal sagen. Ne? Das also zum Thema Weltmeisterschaft. Ja, bin ich ganz gespannt, wie das weitergeht. Werden wir dann mal sehen. Und dann habe ich zum, ja, wir kommen schon langsam tatsächlich zum Ende. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt, ich habe so eine Reibeisenstimme. Ich muss mal einen Schluck trinken. Keine Ahnung, von was das jetzt wieder kommt. Ist auf jeden Fall auch anstrengend. Ist anstrengend zu sprechen. Ich möchte auf jeden Fall aber noch eine Korrektur dalassen. Es geht mir um diese vermaledeiten US-Wahlen. Ich hätte es besser nie angesprochen, das Thema, weil es geht uns ja hier eigentlich gar nichts an. Ja, diese scheiß Midterms habe ich hier mal als Thema aufgegriffen, habe mich nur halb informiert und natürlich dann fehlerhafte Informationen weitergegeben. Die Midterms bestehen aus zwei Wahlen, kann man sagen. Nämlich einmal wird das Repräsentantenhaus gewählt und zum anderen ist es eine Senatswahl. So, und da habe ich jetzt ein bisschen was durcheinander geschmissen und ich habe letzte Woche auch ein amtliches Endergebnis vorgelesen, was noch gar nicht amtlich und auch noch kein Endergebnis war. Es war also, ja, zum einen falsch, zum anderen auch noch viel zu früh und aktuell, sage ich mal ganz bewusst, ich weiß nicht, ob es mittlerweile feststeht, ja, ob sich da nochmal was ändert, live aktuell, Redaktionsschluss war Mittwoch, der 23.11. um 19 Uhr, da war der Stand folgendermaßen: bei der Senatswahl haben die aktuell regierenden Demokraten 48 Stimmen bekommen und die Republikaner 49, die führen hier also. Das war nämlich letzte Woche auch noch ein bisschen anders. Ja? Und im Repräsentantenhaus, da ist die Wahl sogar ein bisschen deutlicher für die Republikaner ausgegangen, nämlich 212 zu 220. Da haben die Republikaner also 8 Stimmen mehr. Alles in allem haben die Republikaner also praktisch bei den Senatswahlen und der Wahl zum Repräsentantenhaus in beiden Fällen mehr Stimmen als die Demokraten. Ja, die Republikaner haben also mehr Stimmen als die Demokraten. Die Demokraten führen aber aktuell noch, führen nicht, sondern regieren natürlich noch mit Joe Biden, der ja auch Demokrat ist. Und durch diese Stimmverschiebung jetzt bei diesen Halbzeitwahlen, wie man die nennen kann, ne, bei diesen Midterms, hat sich also jetzt das Kräfteverhältnis ein bisschen geändert. Und das heißt, für die restlichen 2 Jahre der Joe Biden-Amtszeit können die Republikaner tatsächlich jetzt es Joe Biden sehr, sehr schwer machen, seine Ziele durchzusetzen, weil die jetzt überall bei allem Nein sagen können. Ne? Das ist also mal jetzt Stand der Dinge. Ich habe aktuell heute auch wieder mal, muss man ja schon fast sagen, keinen Serientipp für euch. Ich habe letzte Woche Seven vs. Wild vorgeschlagen. Da habe ich jetzt soweit alle Folgen geschaut. Die Mittwochsfolge fehlt mir noch. Ne? Mittwochsfolge schaue ich mir noch an auf YouTube. Und am morgigen Samstag kommt dann die nächste Folge. Was ich jetzt noch gemacht habe, das fand ich ganz interessant. Also wenn euch diese Seven vs. Wild auch so gepackt hat und so interessiert wie mich, es gibt noch eine Seite, YouTube-Kanal von Dave, heißt er, glaube ich. Der wurde engagiert, um ein Behind-the-Scenes zu drehen. Das heißt, der war auch schon 2 Wochen vorher dort mit dem ganzen Team, was da hinten dran steckt, mit den ganzen Medizinern, was weiß ich, wer da. Also da war ein Haufen Leute, der mit dabei natürlich im Team, die, die man alle natürlich während der Sendung Seven vs. Wild eigentlich gar nicht so wirklich mitbekommt. Die bekommt man auch nicht vorgestellt, die bekommt man nicht gezeigt, die sieht man im besten Fall gar nicht. Leisten aber natürlich auch eine fantastische Arbeit. Dann gibt es 4, 5 Folgen, da kann man also wirklich sehen, wie die ganzen Vorbereitungen gelaufen sind, wie man die Spots ausgesucht hat, an denen man dann die einzelnen Kandidaten ausgesetzt hat, wie das Medizinteam schon mal sich vorbereitet hat, auf was die alles vorbereitet sind. Also es ist sehr, sehr spannend gemacht, wer da Bock drauf hat. Ich verlinke das mal in den Shownotes, da könnt ihr gerne reinschauen. Das war also dieser Behind-the-Scenes-Kanal und ich werde natürlich auch nochmal einen Link machen zum Kanal von Fritz Meinecke. Der macht nämlich nicht nur Seven vs. Wild, der hat auch noch andere, ganz viele andere Projekte, die auch wirklich alle hervorragend sind und die wirklich Spaß machen, sich mit anzuschauen. Der macht auch solche verlassenen Gebäude oder sowas, wo der dann reinkrabbelt und so. Das ist meines Wissens nach verboten sogar. Interessiert mich jetzt auch nicht so, fand ich jetzt nicht so spannend. Ich finde es viel interessanter, wenn er irgendwo in Kuala Lumpur über einen Fluss mit einem Kanu fährt und dann dort aussteigt und dort mitten in der Wildnis dann einfach mal übernachtet. Oder was ich jetzt als letztes Video gesehen habe, mit seinem Kumpel Madin zusammen hat er auf dem GPS-Gerät eine Linie von 50 Kilometern einfach stur geradeaus. Das heißt, alles, was dort im Weg ist, müssen sie umgehen, drunter durchkrabbeln oder oben drüber klettern. Und das ist natürlich sehr lustig, kann man sich vorstellen, weil die da auch durch einen sehr, sehr dichten Wald müssen. Die müssen einen Berg hochklettern. Also die dürfen einfach, die müssen immer geradeaus laufen, egal was im Weg steht. Und das über 50 Kilometer. Ich bin bei der Hälfte der Sendung eingepennt. Also ich werde auf jeden Fall das Ende mir nochmal anschauen. Ist auch sehr, sehr spannend. Also Fritz Meinecke, mein großer Tipp. Und Seven vs. Wild und dieser Dave, der diese Behind the Scenes gemacht hat. Ich habe neue Informationen. Es wird vielleicht wirklich keine dritte Staffel mehr geben von Seven vs. Wild, weil jetzt bekannt wurde, dass Fritz Meinecke wohl ein Angebot bekommen hat vom Pay-Per-View oder Pay-TV-Sender Discovery Plus. Und die haben ihm angeboten, ein großes Format zu machen, was ähnlich ist wie Seven vs. Wild, wo er einfach finanziert wird. Das heißt, die pumpen ihm da wirklich Millionen in die Taschen und sagen, hier, reiß mal bitte dorthin, reiß mal bitte hierhin, mach mal bitte dies, mach mal bitte das. Und dann macht er das so ein bisschen unter Anleitung, aber eben auch finanziert natürlich, weil er musste natürlich für diese Seven vs. Wild Produktionen, meine ich, musste er natürlich sehr, sehr viele Geldgeber finden. Ja, also die erste Staffel war geplant mit 75.000 Euro Kosten und hat am Ende dann wohl 140.000 gekostet, also hat sich verdoppelt. Und die zweite Staffel, die war viel umfangreicher vorbereitet und geplant und natürlich auch in Panama statt in Schweden. Und die hat wohl ungefähr 500 bis 600.000 Euro gekostet und dafür musste natürlich auch erstmal Sponsoren finden. Ja. Und wie gesagt, Discovery Plus ist wohl ein Bezahlsender, die pumpen da jetzt richtig Kohle rein und wollen ihn haben, dass er das schon in seinem Stil machen kann, diese ganzen Aufgaben, Projekte und so weiter, wird dann dafür bezahlt und die haben natürlich die Erstausstrahlungsrechte, er hat aber wohl auch schon eine Klausel im Vertrag und gesagt, dass also wenn das bei Discovery Plus gelaufen ist, dass es dann eine Woche später oder so, dass er dann auch dieses Filmmaterial natürlich zur Verfügung gestellt bekommt, damit er das eben auch auf seinem YouTube-Kanal verbreiten kann. So, meine lieben Freunde, das war's für heute. Ich möchte mich verabschieden. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr diese Folge mit mir zusammen angehört habt. Ja? Und dass ihr da wart und da geblieben seid und auch generell mir treu bleibt, ob es auf Twitter ist oder hier beim Podcast. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Für heute bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Schicht im Schacht. Das war der Podcast Quasselschacht. Über eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen würde ich mich sehr, sehr freuen. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.